Hi, ich bin Alexander Bereier. Ich bin seit 2017 bei A2N, habe 5,5 Jahre im Vertrieb gearbeitet und seit August letzten Jahres kümmere ich mich um das Partnermanagement. Ich betreue unsere technischen und vertrieblichen Partner und schaue, dass unsere Kunden auch auf technischer Ebene durch Schnittstellen die Vorteile ziehen können.
Ich bin Christoph Feldbuhr. Ich bin seit dem 01.01. mit ein paar ehemaligen und auch wieder aktuellen Kollegen und Freunden selbstständig als Berater, insbesondere für die Gastronomie. Mein Hintergrund, ich komme aus dem Projekt- und Prozessmanagement. Seit 3 Jahren beschäftige ich mich auch sehr mit dem Thema Organisationsentwicklung. In diesem Zusammenhang natürlich auch das heutige Thema.
Und zusammen mit diesen wundervollen Gästen und ihrer Expertise wird es heute um Veränderungen in Unternehmen und Betrieben gehen. Und dabei konzentrieren wir uns vor allen Dingen am Anfang darauf, ja, was sind denn überhaupt die Gründe, warum ein Unternehmen von sich aus oder auch von außen betrachtet Veränderungen anstoßen sollte? Und zum anderen dann auch, was die Herausforderungen in der Praxis sind.
Okay, pass auf.
Kurz und knackig.
Und alle Infos verpackt.
Habe ich länger was von.
Auch in der Kürze der Zeit.
Kannst du ja sogar 2 davon anhören.
Ja, jetzt hast du mich.
Leute.
Okay, wie muss ich mir das dann vorstellen? Wenn sich also jemand jetzt bei der Firma Blazing, also bei euch, meldet, wie geht ihr dann vor?
Also es müssen ja 2 Dinge da sein, oder so sagt das Change Management Theorie, dass es entweder die Lust auf was Neues gibt. Ja, so ticken wir hier, glaube ich, am Tisch alle. Ja. Dass wir sagen, hey, das ist cool, das ist neu, ich habe das auf der Messe gesehen, das ist ein geiles Tool, ich will das einführen. Das ist der eine Antrieb für Change. Und der andere Antrieb für Change ist irgendein Schmerz, irgendein Konflikt im weitesten Sinne. Ja, dass ich irgendwo einen Konflikt habe und sage, pass auf, so geht es nicht weiter. Meine Absatzzahlen haben einen Konflikt mit meinen Zielzahlen. Oder meine Unternehmenskultur ist eigentlich anders als ich, oder soll eigentlich anders sein, als ich meine Mitarbeiter verhalten. Die gelebte Kultur ist eine andere. Und diesen Konflikt gibt es und dann wird in der Regel gehandelt. Dann werden wir zum Beispiel geholt. Ich glaube noch, und das habe ich von Menschen, die ich sehr schätze, Lars Vollmer, der hat gesagt, es gibt noch einen dritten und das ist Erkenntnis. Und das ist das, was wir oft reinbringen. Also wir fangen oft an, mit den Kunden zu arbeiten und sagen dann, hey, hier gibt es eine Sache, war dir das klar, dass es so ist? Und dann sagen die, nee, das hatte ich so noch nicht gesehen, das ist ja krass, okay. Okay, das müssen wir jetzt ändern. Na, also das ist, und einer dieser 3 Punkte muss da sein.
Welche Herausforderungen begegnen euch denn bei den Unternehmen am häufigsten?
Die Herausforderung, die ich häufig hatte, ist, dass die Betriebe teilweise gar nicht das Problem erkannt haben. Ich schmeiß mal kurz ein Stichwort rein, was wir bestimmt auch gleich noch mal ein bisschen näher diskutieren, ist eben dieser Branchenzwang. Gerade jetzt in den letzten 2-3 Jahren war dieses Thema digitale Zeiterfassung sehr, sehr präsent. Und dementsprechend haben viele einfach reagiert, weil ja es irgendwie alle machen. Ja, mein Schwibschwager hat gesagt, der hat sich jetzt Beispiel E2N geholt, das funktioniert super, spar mir super viel Zeit, Geld und alles drum und dran, jetzt holt er sich selbst, versteht aber gar nicht, was E2N für sein Unternehmen eigentlich an Vorteilen bringt, an Änderungen der Betriebsabläufe, an Änderungen auch der Unternehmenskultur. An so vielen Punkten kann E2N ändern, wenn man sich des eigentlichen Problems bewusst ist und dann sagt, ja, ich habe mir jetzt E2N geholt. Und es funktioniert gar nicht. Und dann hat der schon wieder eine negative Erfahrung damit gemacht, ohne eigentlich richtig in dem Thema drin gewesen zu sein, und pauschalisiert diese negative Erfahrung dann auf alles andere.
Genau, das ist die Best-Practice-Falle. Ja. Ne? Also ich sehe, ein anderes Unternehmen macht das, das ist gut, also mache ich das jetzt auch. Ne? Also das ist dieses typische, wo ganz viele Startups drauf reinfallen, vielleicht auch mehr oder weniger zurecht. Erfolgreiche Unternehmen haben Kicker im Büro. Ja, kaufe ich mir einen Kicker und dann läuft mein Unternehmen. So, das ist halt eine nette Idee, so. Und ich kicke auch gerne, aber ist halt Quatsch.
Ja. Und wie das sich bei den Kunden ausgezeichnet hat, das war für mich so ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor. Nämlich die Kunden, die solche Personen hatten und sagen, ich verstehe ein bisschen was von der Materie, ich kann die Zusammenhänge entsprechend knüpfen. Da war es immer schneller und effizienter implementiert. Diejenigen, die gar keine Ahnung und diese Zusammenhänge nicht knüpfen könnten und es nicht verstanden haben, wie der eigene Betrieb bzw. das eigene Problem eigentlich tatsächlich ist und beschreiben konnten, die hatten meistens immer sehr, sehr große Schwierigkeiten, dann auch jetzt in unserem Fall eben E2N richtig und vernünftig einzuführen. Und dann kommt nämlich genau das Ergebnis, was du gerade gesagt hast. Warum nutzt ihr nicht die und die Funktion? Warum könnt ihr nicht das Maximum für euren Betrieb, für euren Arbeitsalltag einfach rausziehen?
Was ich bei Unternehmen oft beobachte, ist, okay, die können nicht richtig atmen, die haben Druck auf der Brust. Die gehen aber auch nicht zum Arzt, sondern die machen erstmal ein Change Management. Die sagen ja, ich atme erstmal anders oder ich ziehe erstmal um, weil vielleicht habe ich ja irgendeine Allergie oder so. Und dann bin ich umgezogen, dann merke ich, nein, ist noch nicht besser geworden. Und dieses Symptom des Schwerluftkriegens, das kann halt 1 Million Ursachen haben. Und dann geht man zum Arzt und sagt, ja, alles klar, du hast eine Allergie verbunden mit dem Asthma. So, alles klar, super, dann weiß ich, wo es geht, kann da was gegensteuern und dann weiß ich, was los ist. Ich muss mich aber einmal mit diesem Problem tiefer beschäftigen und einmal reingehen und gucken, okay, woran liegt das überhaupt? Gibt es einen Schmerz? Und da sind wir ja nur beim Schmerz. Ne? Gibt es irgendwo einen Schmerz? Gibt es einen Konflikt? Ne? Ich will atmen, mein Körper nicht, ist definitiv ein Konflikt. Gehe ich zum Arzt, der löst das. Und da ist der Arzt halt auch der Könner der Sache. Es gab nicht die eine Sache, die man macht, wenn man Druck auf der Brust hat, macht man die Spritze. So, das gibt's nicht. Sondern der muss sich das einmal als Könner anschauen.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, was auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor mit reinspielt, ist einfach die Tatsache, dass man die eigenen Prozesse kennt. In welcher Form auch immer. Ich muss jetzt nicht alle aus dem FF, aus dem Stegreif wissen. Und dann kann ich es viel, viel eher lokalisieren und an der richtigen Stelle ansetzen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ja, änder mal irgendwas, weil ich merke, am Ende des Monats kommt weniger Geld rein, als ich brauche, als Beispiel. Ja. Jetzt ändern wir auf einmal alles. Ja, aber warum ist das denn so? Also woran kann es liegen?
Und da ist genau der Punkt, wo ich sage, okay, da herrscht unser Spannungsfeld. Und ich sage halt, es ist vielleicht vermessen, in einigen Fällen töricht, zu glauben, dass ich die Prozesse meines Unternehmens kenne. Ich kenne die Prozesse, die ich aufgeschrieben habe. Ich kenne die Prozesse, die wir irgendwie plakativ auf bunte Plakate im Büroflur hängen haben. Die Prozesse kenne ich. Und ich kenne vielleicht, auch wenn ich ein bisschen in das Unternehmen reingehe, so ein paar Prozesse, die sich nach der Zeit kulturell entwickelt haben. Aber alle Prozesse zu kennen, ist zumindest im Vorgang eines typischen Change-Projektes relativ unwahrscheinlich, weil die meisten Prozesse passieren auf der Hinterbühne. Die meisten Prozesse sind nicht die Prozesse, die sich mal irgendjemand ausgedacht hat, sondern die Prozesse sind die, wenn ich Peter aus einer anderen Abteilung frage, der kann das. Der ist eigentlich gar nicht der Verantwortliche für dieses Thema, aber der kann das. Den frage ich und der leitet das dann schon sinnvoll weiter. Und das ist der Prozess im Unternehmen, der passiert. Das ist der Prozess, der auch funktioniert. Und wenn ich jetzt einen Change-Prozess von oben einsteuere und das nicht weiß, und ich weiß ganz viele von diesen Dingen in meinem Unternehmen nicht, dann sorgt das dafür, dass das vielleicht gecuttet wird, aus Versehen. Und dann habe ich ein Problem, weil dann zerstöre ich Wertschöpfung und schaffe sie nicht.
Welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt als Betrieb oder Unternehmen, um herauszufinden, was an meinen Prozessen nicht richtig läuft oder verbesserungswürdig ist?
Man sollte versuchen, die echte Arbeit, die passiert im Unternehmen, also das, was wirklich nachher die Wertschöpfung bringt, also echte Arbeit, die geleistet wird, keine Beschäftigung, die sollte man sichtbar machen. Und das kann passieren, indem man einfach Mitarbeitergespräche führt. Und jetzt nicht Mitarbeitergespräche im Sinne von, du wirst jetzt bewertet, ne? Also kein Bewertungsgespräch, sondern einfach so, hey, was machst du eigentlich den ganzen Tag? So, wie geht's dir hier? Was machst du? Was tust du? Was treibt dich um? Was sind deine größten Herausforderungen? Und das möglichst in einem Setting, das frei ist vor drohenden Sanktionen. Also wenn ich als Chef eine Chefrolle habe, ne, Restaurantleiter oder schlimmer noch Inhaber, und ich gehe zu meinem Koch und sage, hey, wie geht's dir hier? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sofort eine 100%ig ehrliche Antwort über alle Probleme im Ablauf habe, geht gegen null. So, die ist einfach nicht da. Das heißt, da müsste ich irgendwas haben. Da hilft natürlich, und das sage ich natürlich als externer Berater, da hilft natürlich externe Hilfe. Ist aber auch verständlich, warum es das tut. Und dann gucke ich halt genau rein, was passiert da? Was sind eben diese Pfade, die Mitarbeiter eigentlich gehen? Und das mache ich sichtbar. Und dann schaue ich mir an, okay, kann ich die verbessern? Kann ich aus diesem, diesem Trampelpfad, der irgendwie nachher so ein bisschen freier geworden ist, ich bin dann immer wieder mit einer Machete durchgegangen und da gehen meine Mitarbeiter auch regelmäßig durch. Anscheinend funktioniert der. Kann ich daraus eine Straße machen? Kann ich das Ding asphaltieren? Kann ich da vielleicht sogar eine Autobahn draus machen? Ist das sinnvoll, das einzubauen? Und dann habe ich nämlich einen Change-Prozess, der nicht aus meiner Idee und meinem Plan kommt, sondern ich habe einen Change-Prozess, der ganz natürlich aus der Organisation entstanden ist.
Wie setze ich gelungen die Digitalisierung ein, dass sie eine Veränderung voranbringt? Und vor allen Dingen, sollte es wirklich jeder machen? Also sollte jeder digitalisieren?
Ich bin ganz felsenfester Meinung, ich soll nicht digitalisieren des Digitalisierungswillens. Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Bloß weil es von 100 Leuten bei 99 geklappt hat, bei der Personalorganisation, heißt es nicht, dass E2N oder irgendein Personalverwaltungstool auch für mich die richtige Lösung ist oder die Lösung ist. Ich glaube, dass, was wir vorhin schon mal gesagt haben, es sollte grundsätzlich erstmal das Problem oder der Schmerz identifiziert werden. Und natürlich gibt es mit einer digitalen Lösung viel, viel mehr Möglichkeiten im Normalfall, sich diesem Schmerz anzunehmen und den irgendwie abzuschaffen im Normalfall.
Ja. Digitalisierung ist nicht der Messias. Digitalisierung ist ein sehr, sehr großer Werkzeugkoffer. So. Und ich nehme als Beispiel meine alte Stammkneipe aus Schulzeiten. Die ist wahnsinnig stehen geblieben in der Zeit. Also wenn ich da jetzt noch hingehe, nach, weiß nicht was, 25 Jahre inzwischen, nicht ganz 20 Jahre, dann ist da noch genauso wie zur Abi-Zeit. 1:1. Und jetzt kann man sagen, jo, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ne, hört man immer wieder. Und ich glaube, dass der viele Änderungen zu Recht nicht gemacht hat. Der hat ein bisschen experimentiert, zwischendurch hing mal eine Disco-Kugel in der Kneipe. Hat nicht so gut funktioniert. Das haben wir ihn auch spüren lassen. Und der wird auch nie digitalisieren. Der stirbt weg, bevor der digitalisiert. Aber das ist aus meiner Sicht auch gut so. Wenn, und das ist jetzt ein Riesen-Wenn. Und da kommt wieder die Rolle eines externen Spezialisten. Das kann ein Berater sein, das kann ein Softwareunternehmen sein, wer auch immer, rein. Wenn ich wirklich weiß, dass ich keinen Schmerz habe. Und das ist halt das Riesenproblem. Und wenn ich keinen Schmerz habe, also wirklich keinen Schmerz habe, nicht nur keinen sehe, sondern wirklich keinen Schmerz habe, dann brauche ich auch nicht digitalisieren. Dann brauche ich auch nichts ändern. Dann kann ich den Prozess so weiterlaufen lassen, wie gehabt.
Ich glaube, wichtig ist hierbei, sich einfach dessen bewusst zu sein. Also wenn wir mal das Thema, was jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr in den Medien ist, mit dem Thema Arbeitszeiterfassung, dass das natürlich jetzt, ich glaube, seit September letzten Jahres ja super krass inflationär überall in den Medien auftaucht und überall drüber diskutiert wird, da ist das Thema natürlich präsent. Und ich muss mich jetzt vielleicht auch damit auseinandersetzen, dass es vielleicht auch irgendwann mal Gesetz ist, das digital zu machen. Also ich muss mich ein bisschen darauf vorbereiten, es zumindest mal in meine Überlegungen zu erwägen. Und ich glaube, das ist zumindest wichtig. Natürlich kann das jetzt noch temporär funktionieren, aber wenn ich mich schon ein bisschen zukunftsorientierter darauf vorbereite, zu sagen, ich muss irgendwann mal dahin, vielleicht ist das Arbeitszeitthema vielleicht ein blödes Thema, aber ich weiß, ich bewege mich jetzt in eine Richtung, die auf jeden Fall in den nächsten Jahren optimiert werden muss. Und darauf sollte ich mich zumindest mal vorbereiten. Dann kann ich das natürlich jetzt mit Zettel und Stift machen oder klassisch machen. Aber ich bin zumindest vorbereitet, wenn der Zeitpunkt kommt, mich dann mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Gibt es noch was, was ihr unseren Zuhörenden mitgeben wollt?
Ja, gibt es. Es gibt eine relativ einfache Methode, um herauszufinden, wie man Change sinnvoll gestalten kann. Dann stellt man sich einfach ein paar Fragen. Und zwar schaue ich mir erst an, wen adressiert mein Change-Projekt? Also wer ist der Empfänger des Change? Also was wird verändert? Und wenn die Antwort ist, ich möchte damit das Verhalten meiner Mitarbeiter ändern oder ich möchte die Unternehmenskultur ändern, dann wird das Change-Projekt höchstwahrscheinlich oder mit absoluter Sicherheit nicht funktionieren. Wenn ich bestehende Strukturen und Prozesse ändere, dann besteht eine Chance, dass es funktioniert. Dann ist die zweite Frage, löst der Ansatz Hindernisse, die der Wertschöpfung im Weg stehen? Ja, wenn die Antwort ist ja, dann hat das eine Chance darauf zu funktionieren. Wenn es aber ein Change ist, der nur, ich sag mal, Hygienefaktor für das soziale Miteinander hat, dann wird es nicht funktionieren. Und die dritte Frage an der Stelle ganz schnell ist die Überlegung, steht der Change, den ich anstupse, steht der im krassen Missverhältnis zu bestehenden Wertevorstellungen im Unternehmen? Wenn das der Fall ist, wird es auch nicht funktionieren. Ja, also das muss ich mir einfach überlegen, diese drei Fragen, und so kann ich das ganz schnell abschenken. Funktioniert es oder funktioniert es nicht?
Wahrscheinlich hätte ich eher als erstes antworten sollen, weil meine sind so ein bisschen übergeordnet, die Punkte, die ich vorhin auch schon gesagt habe, nicht einfach digitalisieren des Digitalisierungswillens, sondern das ist ja das, was du meinst, ich muss die Prozesse ändern, ja. Und nur durch die Änderung der Prozesse schaffe ich dann später
richtig
andere Ergebnisse wie Mitarbeiterzufriedenheit, Bindung zum Beispiel, ja. Das ist ganz, ganz wichtig und sich immer bewusst sein, was man digitalisiert und nicht auf dem, ich sage immer gerne den Schwippschwager, aber auf irgendjemanden, also hören, bloß weil es bei ihm funktioniert, sondern eben seine eigenen Prozesse zu kennen.
Wo du das gerade so schön sagst, und jetzt stimmt die Reihenfolge wieder, ich möchte noch eine Warnung mitgeben, weil ich beobachte das ganz oft bei unseren Kunden, dass das passiert. Wenn ich ein Change-Projekt an oder irgendetwas in das Unternehmen gebe, ein Change-Projekt in diesem Zusammenhang, und das adressiert die Verhaltensänderung von Menschen, von Mitarbeitern, dann mache ich damit etwas, was ich meistens nicht beabsichtige. Und zwar behaupte ich implizit, der Fehler liegt bei euch. Ihr seid falsch. Ihr müsst euch ändern. Und das ist etwas, was sehr, sehr zynisch ankommen kann. Das heißt, da sehr vorsichtig sein. Wenn ich irgendwas habe, was Menschen ändern soll, sehr, sehr vorsichtig sein, weil das kann sehr, sehr falsch ankommen.
Aus Erfahrung kann ich das bestätigen, also aus Kundenerfahrung, dass das hin und wieder mal vorgekommen ist und dann ist das einfach zum Scheitern verurteilt. Fairer Punkt.
Ja, an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Und meine Empfehlung ist, schaut auf jeden Fall in unsere Shownotes. Da haben wir die LinkedIn-Profile der beiden natürlich noch einmal verlinkt. Und außerdem ist dort das zauberhafte E2N Social Media zu finden. Da könnt ihr euch auch unser Instagram, LinkedIn und Co. anschauen. Und wenn du uns Feedback geben möchtest oder selber mal Gast werden möchtest, dann schreib uns gern unter marketing@i2n.de. Ich freue mich aufs nächste Mal und ciao.
Begründung für kurz?
Weil ich selber kurz bin und ich hatte da noch nie namhafte Nachteile davon.
Ey, was hast denn du da gerade gezählt, Alter?
Ja,
hast du in der Schule nicht aufgepasst?
Alarm!
Exakt.
E2N Insights.
Der Podcast.